Zu den erhabensten Wahrheiten des Christentums gehört eigentlich die Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus. Beschäftigen wir uns mit ihr dann eigentlich nur mit großer Ehrfurcht. Menschlich eigenmächtiges Denken wird dieses Wunder nie voll erfassen können. Und Gott widersteht auch dem, der in vorwitziger Spekulation etwas dem Herzen Gottes so Teures zu durchdringen sucht. Gilt nicht hier, dass Gott die Weisen fängt in ihrer List? Und hat er nicht solche, die es dennoch gewagt haben, in die dunkle Nacht des Sektierertums und auf die schlüpfrigen Pfade der geistlichen Verblendung abirren lassen? Aber selbst bei orthodoxen Bekenntnissen, wie abstoßend ist doch die kalte, bloße, intellektuelle Beschäftigung mit einem Gegenstand wie diesem. Wir stehen hier wie Mose, als er dem Ewigen begegnete, der in all seiner Heiligkeit dennoch im Dornbusch wohnen konnte, auf heiligem Boden. Hier zieht der Erlöste ehrfurchtsvoll die Schuhe aus. Der uneingeschränkte, für den Menschen unnahbare Gott kommt und wohnt unter uns. Jahrzehnte nach dieser Begegnung verwunderte sich Mose noch, dass der Schöpfer, dessen Schöpfungstaten er ja in seinem ersten Buch niederschrieb, auch der ist, der im Dornbusch wohnte. Und Jahrhunderte später ist es auch Johannes von dem, was er gesehen hat, überwältigt. Das ewige Wort, das bei Gott war und Gott ist und durch welches alles geschaffen wurde, ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Er, der von Ewigkeit her die Wonne seines Vaters war, kam in diese Welt der Sünder und Sünde, gleich Adams Nachkommen von einer Frau geboren, als Säugling in Windeln gewickelt. Wie könnte uns doch noch deutlicher gesagt werden, dass er, obwohl ewiger Gott und ein mächtiger Schöpfer, dennoch wahrer Mensch war. Als solcher bekam er einen menschlichen Namen, Jesus, und wurde beschnitten. Er, der selbst der Herr ist, wurde in Befolgung des von ihm gegebenen Gesetzes von seinen irdischen Eltern Gott dargebracht. Dabei nahm ihm der alte Simeon auf seine Arme, also den, der sein Schöpfer war und von dem Mose einst gesagt hatte, dass dessen ewige Arme die Erlösten tragen. Und obwohl er die Weisheit selbst ist, nahm er als Mensch an Weisheit zu. Er war seine ganze Kindheit und Jugend hindurch seinen Eltern untertan. Er, der die Welten geschaffen hat durch das Wort seiner Macht, der allem gebietet und alles erhält. Er war das Wort selbst. Und doch bewahrte er Gottes geschriebenes Wort im Inneren seines Herzens und zitierte es wörtlich. Er kannte Hunger und Durst, obwohl er der ist, der seine Hand auftut und alles sättigt mit Gutem. Und wenn wir bedenken, dass er, der der große Gegenstand unseres Glaubens ist, selbst bezeugt und sagt, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen, dann ahnen wir ein wenig, wie verkommen er sich als Mensch mit uns identifiziert. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Aber was für ein Mensch. Ein reiner, fleckenloser und unschuldiger, der aber dennoch bereit war, an dem, was er litt, gehorsam zu lernen. Gewiss unterzog er sich freiwillig dem Gehorsam seinen irdischen Eltern gegenüber, aber was es wirklich hieß, als Mensch in allem gehorsam zu sein, enthüllte erst sein Leiden. War schon sein Menschsein vor seinem Leiden einzigartig, da vollkommen sündlos, dann seine Menschheit in seinem Leiden noch viel mehr. Vollkommene, sündlose Menschen werden einst Gottes neuen Himmel und neue Erde bevölkern. Dem Erstgeborenen werden zahllose Brüder und Schwestern folgen. Aber vollkommene Menschheit in des Todes Leiden ist einzigartig und einmalig. Hier ist unser Herr allein. Der Tod ist bei uns Lohn der Sünde. Der Tod war bei ihm der Ausdruck vollkommenen Gehorsams und vollkommener Liebe zu seinem Gott und Vater. Was für ein Tod! Mit ihm starb am Kreuz der letzte Adam, und damit kam Adams Geschichte zu Ende. Aus dem Tode entsteht nicht mehr Adam, sondern der zweite Mensch, Haupt und Anführer einer neuen, einer himmlischen Menschheit. Aber er ist dennoch ein wahrer Mensch, der als Auferstandener den Jüngern erscheint und der in den Himmeln aufgenommen wurde. Beachten wir, wie sorgfältig sich der Hebräerbrief ausdrückt, wenn er sagt: Wir sehen aber Jesus mit Ehre und Herrlichkeit gekrönet. Er sagt nicht Christus, denn er will betonen, dass wir einen verherrlichten Menschen zur Rechten Gottes sehen. Nur er konnte als Mensch verherrlicht werden, weil er als einziger Mensch das Werk, das Gott ihm aufgetragen hatte, vollendete. Allein in ihm, allein auf dem Weg seiner Menschwerdung und seines Leidens, konnte der Mensch mit Gott versöhnt werden. Ist es für uns nicht gut zu wissen, dass ein verherrlichter Mensch uns jetzt vor Gottes Angesicht vertritt und dass ein Mensch Herr der Herren und König aller Könige ist und deshalb ein Mensch einst über alles regieren wird? Ja, das ist unser Gott, auf den wir harten, den wir, obgleich wir ihn nicht gesehen haben, lieben. Die Bibel hat viele Namen für unseren Herrn Jesus, den Sohn Gottes, durch die Erhabenheit und Einzigartigkeit seiner Person und seines Werkes herausgestellt werden. Sie alle aufzuführen, würde den Rahmen der heutigen Betrachtung überschreiten, liebe Geschwister. Es sollen aber auch nur einige genannt werden und ein wenig betrachtet werden. Zentralpunkt der Bibel ist der Sohn Gottes, und daher finden wir überall Hinweise auf ihn und Namen, die ihn jeweils zuvorzuhebende Seite seiner Person und seines Werkes verdeutlichen. So nennt ihn Jakob, der Streit und Zerwürfnisse erlebte und voraussah, den Kommenden, Shiloh, den Friedenschaffenden. Jesaja spricht vom Friedefürsten, aber auch vom Knecht Gottes und dem Mann der Schmerzen, der wegen der Missetaten anderer, also der Menschheit ganz allgemein, leiden musste, um sie zu erlösen. Zahlreich sind die Namen, unter denen unser Herr Jesus Christus im Neuen Testament vor unsere Augen gestellt wird. Die Menschen nennen ihn Rabbi und Meister, aber auch, und zwar, wenn sie seine Herkunft herabwerten wollen, den Zimmermann, den Sohn des Zimmermanns, den Nazarener. Und doch wird er immer wieder als Sohn Gottes erkannt und bekannt, selbst vor den Dämonen, die vor ihm zittern. Johannes stellt ihn uns noch mehr als die anderen Evangelisten als den Sohn Gottes vor. Daher finden wir in seinem Bericht vorrangig Namen für den Herrn, durch die seine göttliche Größe und Vollmacht seines Dienstes hervorgehoben werden. Er spricht vom Wort Gottes. Das Wort gibt uns Menschen die Möglichkeit, anderen etwas mitzuteilen. Durch das Wort hat Gott selbst sich uns Menschen kundgetan, hat er sich uns offenbart. Gott hatte bereits auf mancherlei Weise zu uns Menschen geredet, aber in seinen Reden in der Person seines Sohnes war und ist die völlige Offenbarung seiner Allmacht, seiner Herrlichkeit, seines Wesens, seiner Liebe. Kein Mensch hätte Gott recht verstehen können. Der menschgewordene Sohn machte ihn in einer uns Menschen verständlichen Weise kund. Die Volksmengen erstaunten über das Reden des Herrn, denn er lehrte wie einer, der Gewalt hat. Besonders deutlich wird diese Gewalt in den Aussagen des Herrn, die mit dem eindrucksvollen Ich bin beginnen. Ich bin das Brot des Lebens. Der Herr sagt dies, als er kurz nach der Speisung der 5000 Menschen zu Gesprächen kommt. Er gab einen Beweis seiner göttlichen Größe, als er wenige Brote so vermehrte, dass eine große Volksmenge gesättigt wurde. Auch wir brauchen für unseren geistliches Leben und Wachstum immer wieder Nahrung. Eine Nahrung, die wir nur von ihm bekommen können, weil er selbst das Brot ist. Oder ich bin das Licht der Welt. Gottes Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Demgegenüber steht das Urteil über die Menschen, die die Finsternis mehr geliebt haben als das Licht. Umso wichtiger ist es, dass der Herr kam, nicht nur um als göttliches Licht in dieser Welt hineinzuleuchten, sondern um den Menschen die Möglichkeit zu schenken, Licht zu werden. Er sagt, ich bin die Tür. Nach dem Sündenfall musste Gott den Zugang zum Garten Eden versperren. Uns ist nun die Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum geschenkt. Als der Sohn Gottes auf Golgatha starb, wurde die Tür geöffnet, indem der Vorhang des Tempels zerriss. Oder er sagte, ich bin der gute Hirte. Dieser Name des Herrn will uns die Geborgenheit verdeutlichen, die wir in ihm haben. Auf uns selbst gestellt sind wir hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Unser Hirte, der Sohn Gottes selbst, bewahrt uns nicht vor den Zugriffen Satans. Er sorgt dafür, dass wir als Herde zusammenbleiben. Oder er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Damit spricht die Bibel das Urteil über alle Menschen. Da der Sohn Gottes ohne Sünde war, konnte der Tod keine Macht über ihn haben. Er hatte Gewalt, sein Leben zu lassen und es wieder zu nehmen. Daher blieb er nicht im Tode. Er kann sich selbst die Auferstehung nennen, weil er als der Sündlose sein Leben wiedernahm. So wie er die Auferstehung das Leben ist, so werden alle, die sein Werk als für sich gesehen in Anspruch nehmen, auferweckt werden zum ewigen Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das Ziel einer Reise können wir in der Regel auf verschiedenen Wegen erreichen. Um zum himmlischen Vater kommen zu können, gibt es jedoch nur einen Weg. Den Weg, den Herrn Jesus Christus. Er ist der alleinige Mittler zwischen Gott und Menschen. Wahrheit im Sinne der Bibel ist mehr als nur das, was wir als Gegenteil zur Lüge verstehen. Wahrheit ist absolute Wirklichkeit. Das, was gegenüber allen anderen, das vergänglich ist, Bestand hat in Ewigkeit. Wer den Herrn Jesus nicht kennt und er kennt, kann sie nicht finden. Wer ihn aber hat, hat damit in Wahrheit den Weg zum ewigen Leben beschritten und findet in der Bibel die notwendige Nahrung, Kraft und Belehrung für seinen Glaubensweg. Ich bin der wahre Weinstock. Menschen, die in der Nachfolge unseres Herrn Jesus stehen, sollen Frucht bringen. Sie können es aber nur, wenn sie in der Gemeinschaft mit ihm bleiben. Jedes Glied am Leibe des Christus ist dazu berufen, Frucht zu bringen. Entsprechend der ihm verliehenen Gabe und an dem Platz, wo der Herr ihn hingestellt hat. Sein stellvertretender Tod als Lamm Gottes, wir haben vor kurzem schon einmal davon gehört, ich habe es schon mal erwähnt. Dieser Titel nimmt unter den 250 Hoheitstiteln unseres Herrn, die uns die Bibel nennt, eine besondere Stellung ein. Er ist unter ihnen gleichsam der ausgestreckte Zeigefinger einer Hand, der auf Wesentliches, ja auf das für uns Menschen Wichtigste aufmerksam machen will. Dieser Name des Sohnes Gottes kennzeichnet nämlich göttliches Heilshandeln, das einst in den Weiten der Ewigkeit seinen Anfang genommen hat und in ihnen noch einmal sein Ziel finden wird. Im Neuen Testament ist Lamm ein charakteristischer Name, den der Apostel Johannes dem Sohn Gottes mehr als 30 Mal gibt. Und selbst Johannes der Täufer nennt den Herrn Jesus das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. In der Offenbarung dann verwendet unser Apostel Johannes 29 Mal die Verkleinerungsform Lämmlein, um dadurch die scheinbare Schwachheit des Gekreuzigten desto eindrucksvoller seinem Triumph gegenüberzustellen. Aber auch Petrus gebraucht diesen Namen für unseren Herrn. Er schreibt an seine Geschwister, dass sie nicht mit Silber und Gold erlöst worden seien von ihrem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Fleck. In Vers 20 schreibt Petrus dann, er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart will, um euretwillen. Ein Hinweis darüber, dass Gott seinen Sohn bereits in der Ewigkeit für uns zum Opferlamm bestimmt hat. In dieser göttlichen Entscheidung zeigt sich die Liebe des Schöpfers zu seinen Geschöpfen. In einer solchen Vollkommenheit, dass wir eigentlich nur staunend anbeten können. Er gibt mit dem Sohn den einen, einzig rein, in jeder Hinsicht vollkommenen und nur durch das Opfer seines Leibes, den er einmal empfangen sollte, würde die Sünde völlig gesühnt werden können. Gott bestimmt den Sohn nicht etwa als Spontanreaktion auf den Sündenfall des Menschen zum Lamm, sondern er tut dies schon vor dem Beginn aller Zeit und vor der Erschaffung Adams. Die Bestimmung des Sohnes zum Opfer ist das Kernstück des gewaltigen Heilsplans Gottes, den Gott ja beschließt, um den Menschen, der einmal in Sünde fallen würde, zu erlösen. Wir werden hier auf Erden nie feststellen können, wann dies in der Ewigkeit geschehen ist. Wir hörten bereits ja auch aus der Bibel, dass der eingeborene Sohn, der in den Vaters Schoß war, lange vor der Erschaffung des Menschen von dessen Erlösungsbedürftigkeit nicht nur gewusst hat. Er war auch mit dem Plan des Vaters einverstanden, ihn, die zweite Person der Gottheit, zum Opferlamm für die Sühnung der menschlichen Sünden zu machen. Wie schwer das Wissen durch die Ewigkeit hin zu tragen war, Sohn Gottes zu sein und am Wirken des Vaters teilzunehmen und doch einmal das Lamm, also Opfer, werden zu müssen, das können wir nie als Menschen auch nur annähernd verstehen. Sein Gehorsam dem Willen des Vaters gegenüber und seine Liebe zu noch nicht erschaffenen Menschen, die einmal in Sünde fallen würden, ließen ihn dem göttlichen Heilsplan zustimmen. Gott hatte sich tatsächlich das Schaf zum Brandopfer ersehen. Abraham konnte nicht wissen, dass er mit dieser Antwort auf die Frage seines Sohnes Isaak einen prophetischen Ausspruch getan hatte. Weiteren Ausschluss gibt uns ein Wort, das wir in Offenbarung 13, Vers 8 lesen. Und alle, die auf Erden wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name von Grundlegung der Welt an nicht geschrieben steht im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes. Also auch ein Adolf Hitler oder ein Herr Putin oder wie sonst diese Großkopferten alle heißen. Sie werden eines Tages alle einmal dieses Lamm anbeten. Die Tatsache, dass im Himmel bereits vor Grundlegung der Welt an ein Buch des Lebens des geschlachteten Lammes geführt wird, unterstreicht das eben Gesagte. In diesem Zusammenhang gehört auch die Aussage von Epheser 1, die Verse 4 und 7, wonach wir in ihm vor Grundlegung der Welt auserwählt sind und die Erlösung durch sein Blut haben. Obwohl Sohn Gottes war Jesus der Herr, durch die Ewigkeit hin zum Opfer als Lamm Gottes und damit zur Erniedrigung bereit. Für ihn war es kein Widerspruch. Für ihn war es kein Widerspruch, Sohn Gottes zu sein und einmal als Lamm sterben zu müssen. Hätte der Sohn Gottes seiner vorweltlichen Bestimmung zum Lamm Gottes nicht entsprochen und wäre er nicht selbst als Opfer auf diese Erde gekommen, dann hätte es eine Stellvertretung für verloren gegeben, gegangene Sünder nie gegeben. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn und das Wort wurde Fleisch. Der ewige Sohn hatte sich einen Leib bereiten lassen, um Opfer werden zu können. Wir haben es eben schon gehört, Johannes der Täufer stellt ihn, nachdem er ihm als Sohn Gottes bezeugt hatte, am Jordanufer der Volksmenge mit den Worten vor: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Fragen wir danach, ob es einen anderen Weg zur endgültigen Sühnung menschlicher Sünden gab, als den, den unser Herr in seinem Selbstopfer als Lamm Gottes ging, dann ist die Antwort leicht zu finden. Gott hatte den eingeborenen Sohn von Ewigkeit her zum Lamm und damit zum Opfer bestimmt, weil Sünde nur durch Blut beseitigt werden kann. Das ist ein unverrückbarer göttlicher Grundsatz, den wir bereits in 3. Mose 17, Vers 11 finden, denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Das Neue Testament bestätigt ihn mit knappen Worten: Ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Hebräer 9, Vers 22. Gäbe es diesen Grundsatz nicht, an den der allmächtige Gott sich in seiner Heiligkeit uneingeschränkt gebunden hat, dann ist der gesamte göttliche Heilsplan und seine Verwirklichung auch nicht zu verstehen. Hier haben wir die Grundlage für die von Ungläubigen nicht verstandene und darum oft beanstandende Bluttheologie der Bibel. Unmittelbar nach dem Sündenfall vergießt Gott selbst das erste Blut zur Deckung und Rettung des Menschenpaares. Für die Schuld des Sünders musste Blut fließen. Gott ersah sich dazu ein Lamm, wie später auch auf dem Berge Moria. In beiden Fällen starben unschuldige Lämmer anstelle schuldiger Menschen. Derselbe Gedanke der Stellvertretung liegt dem von Abel dargebrachten Opfer zugrunde. Alle im alten Bund geschlachteten Lämmer weisen hin auf das eine Lamm, das Lamm Gottes. Am deutlichsten wird das in dem von Gott angeordneten Opfer des Passahlammes erkennbar. Es ist nach 1. Korinther 5, 7 und Jesaja 53, Vers 7 ein unübersehbares Vorbild auf unseren Herrn als das Lamm Gottes. Hier kommt der Gedanke der Stellvertretung am stärksten zum Ausdruck. Jeder Erstgeborene des Volkes Israel in Ägypten benötigte einen Stellvertreter im Gericht Gottes, wollte er am Leben bleiben. Gott selbst ging durch das Land, um alle Erstgeburt in Ägypten zu erschlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Die Israeliten blieben nur dann vom Tode verschont, wenn sie gehorsam den Weisungen Gottes ihre Häuser unter den Schutz des Blutes des geschlachteten Lammes gestellt hat. Gott hatte ihnen versprochen: Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen, so wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Viele Israeliten verdanken ihr Leben den Lämmern, die stellvertretend für sie gestorben waren und die durch ihr Blut die Vollstreckung des göttlichen Gerichts an ihnen verhinderte. Was für Jahrhunderte zuvor bei der Passafeier Vorbild gewesen war, fand in der Person des Sohnes Gottes auf Golgatha seine endgültige Erfüllung. Dort hing er, das wahre Passahlamm am Kreuz, im göttlichen Gericht und nahm unseren Platz ein. An uns ging der richtende Gott schonend vorüber. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 2. Korinther 5, Vers 21. Er tauschte mit uns den Platz und wurde so vollkommen unser Stellvertreter, dass wir im Glauben an seinen Sühnungstod nicht mehr gerichtet werden. Sein Tod wurde unser Leben. Gott gedenkt unserer Sünden nicht mehr. Er hat sie in der Person seines Sohnes gerichtet. Wir aber sind nun geheiligt durch das für ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Welch eine Liebe hat der Herr Jesus bewiesen, dass er sich nicht scheute, für verloren gegangene Sünder zu sterben. Sohn und Lamm in einer Person. Erst in der Herrlichkeit werden wir verstehen, wie tief er sich erniedrigt hat, um dies zu vollbringen. Er hat sich selbst für uns hingegeben als Gabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Wie sehr muss sein Erdenleben und Sterben am Kreuz das Herz des Vaters erfreut haben, den der vollkommene Gehorsam des Sohnes auf das Höchste verherrlicht hat. Als der große Gott einst in der Ewigkeit den eingeborenen Sohn zum Sühnopfer für Sünder bestimmte, war damit das Thema für das Lied vom Lamme gegeben. Die Engel haben den Höchsten bewundert, dessen Weisheit einen Heilsplan ersonnen hatte, der in dem Opfer des vielgeliebten Sohnes seinen Höhepunkt finden würde. Und das geschah auf Erden, auf dem stillen Hügel Golgatha. Hier erfüllte sich, was Gottes Liebe gewollt hatte. An dem Kreuz hing Gottes Sohn, ein vollkommenes, reines und fleckenloses Lamm, das für uns zur Sünde gemacht wurde. Er hatte sich einen Leib bereiten lassen, um die Sünden der Menschen durch das Opfer seines Leibes sühnen zu können. Das Werk ist vollbracht. Unser Herr sitzt zur Rechten Gottes. Doch einmal wird die Zeit in die Ewigkeit einmünden. In dem Bericht, den wir in Offenbarung 5, 6 bis 14 finden, wird die Zukunft ein Stückchen enthüllt. Johannes sieht auf dem Throne Gottes im Zentrum aller Macht ein Lamm stehen wie geschlachtet. Und dann erleben wir, was Anbetung ist. Die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten fallen nieder vor dem Lamm und beten den Sohn Gottes an, der durch sein Blut Menschen für Gott erkauft hat. Die himmlischen Herrscher und alle Geschöpfe im Himmel und auf Erden und unter der Erde huldigen in einem machtvollen Chor dem, der auf dem Throne sitzt und dem Lamm und geben ihnen den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht in Ewigkeit. Alle, die das Blut des Lammes erlöst hat, werden dabei sein und das Lamm in Ewigkeit ehren. Wir haben heute Morgen ein paar Namen unseres Herrn Jesus und des Vaters gehört. Wir haben hineinblicken dürfen, was diese Namen an Bedeutung haben. Und ich möchte euch eigentlich mitgeben, wenn ihr einmal Zeit habt in eurer stillen Zeit, mal in eurer Bibel die verschiedenen Namen unseres Gottes und seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, doch mal herauszusuchen und zu überlegen, was das für eine Bedeutung ist. Wenn ihr sie findet, werdet ihr viele Erklärungen finden. Heute Morgen waren auch einige in unserer Bibellese, in einem Andachtsbuch, zum Beispiel El oder Eloah oder Elohim. Zum Beispiel, das sind einige Namen Gottes, aber wusstet ihr, dass ungefähr das Wort Jahwe allein ca. 4500 Mal in der Bibel vorkommt? Das ist der gängigste Name. Oder früher war das Jehova oder der Herr Zebaoth in der Luther-Übersetzung. Aber das sind so die gängigen Namen, die uns bekannt sind, die uns vielleicht so einfallen. Aber wenn man sich mit den Worten und den Namen Gottes in der ganzen Bibel beschäftigt, dann wird man doch erstaunt sein, was es alles für Namen gibt und was sie bedeuten. Zum Beispiel Gott der Götter, Gott Israels, Gott meine Güte, Gott des Heils, Gott der Herrlichkeit. Furchtbarer, Fürst, Friedefürst, Gatte ihrer Jugend, Gegner, Gerechter, Gesalbter, Gesang, Gott der Barmherzigkeit, Gott der Eifrigen, Heiland, Heiligtum, Held, Heldenkraft, Messias, Stern, Stütze. Ihr seht, es ist nur ein ganz kurzer Überblick über das, was es gibt. Ich möchte euch ermuntern, immer wieder danach zu suchen, wenn ihr eure in der stillen Zeit in dem Wort Gottes lest, euch wird so manches bewusster werden und euch so mancher Name Gottes plötzlich bekannt und vielleicht auch neu vorkommen und euch vielleicht auch neu zum Nachdenken anbringen.